aktiv sein und bleiben. Das Konzept nachhaltiger Aktivismus. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Deshalb verstehe ich diesen Podcast auch als einen Teil meines Aktivismus. Für die Tiere, und zwar für alle, sowohl die nichtmenschlichen als auch die menschlichen. Es gibt viele Formen des Aktivismus, unter anderem die Öffentlichkeitsarbeit bzw. Bewusstseinsarbeit, wo immer es möglich ist. Und eine Form davon ist eben, einen Podcast zu erstellen. Daneben schreibe ich Geschichten, bin mit meinen Beiträgen auf Social Media präsent, aber vor allem geschieht es im direkten Gespräch oder einer Aktion, die Aufmerksamkeit erregt. Zum Glück gibt es all diese Möglichkeiten und jede und jeder hat seine bevorzugte Art. Ich mache das jetzt schon etliche Jahre und trotz aller Erfahrungen, darunter auch vielen negativen und dem Handicap, dass es mir an und für sich nicht leicht fällt, fremde Menschen anzusprechen, die ich immer besser zu überwinden lerne, ist der wichtigste Zugang immer noch die persönliche Begegnung. Deshalb organisiere ich auch seit 6 Jahren regelmäßig, also einmal die Woche, eine Kundgebung, bei der ich mit vielen Menschen ins Gespräch komme. Ziel ist die Aufklärung über Tierrechte, vegane Lebensweise und die Auswirkungen auf so viele Bereiche des Lebens. Aber was bedeutet es eigentlich, Aktivistin, Aktivist zu sein? Das Entscheidende ist die Motivation an sich, persönlich zu arbeiten, wobei man gleichzeitig Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt, indem man sich gegen gesellschaftliches Unrecht, Ausbeutung und Unterdrückung einsetzt. Das Zusammenkommen von innerer und äußerer Veränderung, das Erkennen der Notwendigkeit zur gesellschaftlichen Intervention wie auch zur persönlichen Transformation der eigenen verinnerlichten Unterdrückungsmechanismen sind dabei entscheidend. Eine Aktivistin, ein Aktivist ist also ein Mensch, der nachhaltig gesellschaftliche Veränderungen anstrebt. Es ist kein leichtes Unterfangen, denn diese Veränderungen, sollten sie wirklich nachhaltig und sinnvoll sein, betreffen zumeist etablierte Bereiche des Lebens, bei denen sich die Menschen, die man darauf anspricht, in dem Status quo eingerichtet haben und die Transformation ihnen mehr abverlangt, als bloß ihre Bequemlichkeit hintanzustellen. Oftmals ist es auch nur das. Auf der anderen Seite sind auch die Menschen, die aktiv sind, nicht vom Himmel gefallen, sondern vertraut mit der Unterdrückung und der Ungerechtigkeit. Der Unterschied ist, dass sie genau diese angefangen haben wahrzunehmen und sich nicht länger vor der Erkenntnis versteckt haben. Ist die Erkenntnis einmal da, ist es schwer oder fast unmöglich, sie zu ignorieren. Beim Aktivismus geht es also um politische, die Polis, die Gemeinschaft betreffend, ist hier gemeint, Sensibilisierung über das Private hinaus. Beziehungsweise spielt das Öffentliche eine gravierende Rolle im Privaten. Soziale Veränderungen haben direkte Auswirkungen auf die Art des Aktivismus und beeinflussen die strategische Ausrichtung. Aktivismus als politische Einflussnahme arbeitet im Hier und Jetzt mit den Bedingungen der gegebenen Gesellschaft und deren Grundwerten. Darüber muss man sich im Klaren sein, weil sonst die Reaktionen, die dem Aktivismus entgegengebracht werden, unverständlich bleiben. Konkret: In einer Welt, in der Fleischverzehr eine Selbstverständlichkeit darstellt, wird die Nicht-Teilnahme als aktivistisch, auch als militant und extrem empfunden, weil man aus der Masse ausschert. Melanie Joy beschreibt die Sicht der Gesellschaft bezüglich des Fleischkonsums als eine, die es als natürlich, normal und notwendig erachtet. Diese Überzeugung ist bei vielen so tief eingebrannt, dass sie nicht hinterfragt wird. Nun kommen die TierrechtsaktivistInnen und stellen diese 3 N's in Frage. Behaupten sogar, dass es unnatürlich, unnormal, unnotwendig ist. Je nachdem, wo der angesprochene Mensch steht, kommt es zu entsprechender Gegenreaktion, wie wir wissen. Man könnte auch sagen, Je tiefer jemand in die entsprechende Industrie involviert ist, je konservativer das Weltbild, desto heftiger die Reaktionen. Man darf dabei nicht außer Acht lassen, dass Menschen sehr ungemütlich auf Appelle reagieren, die zu Veränderungen führen. Die Bewusstwerdung und Anerkennung, dass eine wesentliche Ursache für das Ausbrennen in der kapitalistischen Wirtschaftsweise mit ihrem permanenten individuellen Verwertungszwang liegt, wird darin reflektiert. Jede und jeder Einzelne ist damit konfrontiert. Das heißt, bei den Tierrechtsaktivistinnen fallen zwei Momente zusammen, die es nicht leichter machen. Auf der einen Seite steht die Erkenntnis des unfassbaren Leids, das wir unseren nichtmenschlichen Mitgeschöpfen ständig zufügen. Und andererseits die Erfahrung, dass viele Menschen dieses Leid, das für sie und ihren Genuss verursacht wird, bestenfalls ignorieren, wenn nicht gar verteidigen. Deshalb verwundert es mich nicht, dass ich schon etliche AktivistInnen erlebt habe, die sich mit Feuereifer auf diese Aufgabe gestürzt haben, aber bereits nach wenigen Monaten keine Kraft mehr hatten, weiterzumachen. Es ist wichtig zu hinterfragen, was dazu führt und was die oder der Einzelne dafür tun kann, dass der Aktivismus nachhaltig ist, beziehungsweise welche Rolle die Gruppe, die sie oder ihn unterstützt, spielt. Nachhaltiger Aktivismus ist von immenser Bedeutung, weil es eines langen Atems bedarf, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Die Beharrungskräfte sind bis zu einem gewissen Grad sehr stark, bis sie überwunden sind. Das Konzept nachhaltiger Aktivismus, das ich hier ein wenig vorstellen möchte, wobei ich mich auf das Buch von Timo Luthmann, Politisch aktiv sein und bleiben, Handbuch nachhaltiger Aktivismus, das im Jahr 2021 bereits seine dritte Auflage erfuhr, genauerer Literaturhinweis findet sich in der Beschreibung, hilft Menschen bei der Entwicklung eines langfristigen politischen Engagements und dabei Nachhaltigkeit im eigenen Aktivismus zu erreichen. Dieses setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Erstens, den Erfahrungen und Reflexionen über soziale Veränderungen und strategisches Handeln. Zweitens, die individuellen Strategien zur Selbstfürsorge und Ausschöpfung des persönlichen Potenzials. Drittens, den kollektiven Strategien, die langfristiges politisches Engagement stützen bzw. erst ermöglichen. Den Punkt 1 habe ich bereits besprochen. In Form des gesellschaftlichen Status quo und den Handlungsmöglichkeiten, die eine Veränderung hervorbringen. Damit sind wir bei Punkt 2, den individuellen Strategien und der Selbstfürsorge und der Ausschöpfung des persönlichen Potenzials. Selbstfürsorge bedeutet hierbei, dass wir Wege finden, in einer Welt zu überleben, die diskriminiert und vitalen Lebensbedürfnissen entgegensteht. Diese lässt sich also nicht von der kollektiven Ebene trennen, in die wir permanent involviert sind. Stärkung der Resilienz wird gerne als Möglichkeit der Selbstfürsorge genannt, also die Stärkung der Widerstandskräfte. Klassische Resilienzkonzepte konzentrieren sich auf die Widerstandskraft des Individuums und ist systemimmanent sehr effektiv. Geht es doch letztlich darum, im bestehenden System weiter zu funktionieren, sodass man diszipliniert und leistungsfähig bleiben kann. Beim nachhaltigen Aktivismus kommt die Reflexion über die gesellschaftlichen Verhältnisse als Ursache für die stressbedingten Krisen hinzu. Denn dabei geht es darum, wie wir unsere Beziehung zu uns selbst, unserem Gegenüber und unserer Mitwelt erkennen, gestalten und annehmen. Sie drückt unsere Beziehungsqualität zum Leben aus. Es geht um solidarische und empathische Beziehungen zu uns selbst, unserem Gegenüber und unserer Mitwelt, in der Anerkennung unserer Interdependenz der wechselseitig bedingten Abhängigkeit. In dieser Anerkennung liegt Selbsterkenntnis und Überwindung der Entfremdung. Hinter dem Konzept des nachhaltigen Aktivismus steht der Wille, ein richtiges Leben im Falschen zu führen und die Möglichkeiten auf ein glückliches und gutes Leben trotz der Gewalt zu ergreifen. Nur so gibt es eine Chance, kollektiver Befreiung ein Stück näher zu kommen. Resilienz bedeutet grundsätzlich die Fähigkeit eines Materials nach einer elastischen Verformung in seinen Ausgangszustand zurückzukehren. Das wurde dann auf die psychische Widerstandskraft übertragen. Wir sprechen gerne von individueller Resilienz, was dem neoliberalen System sehr zu Pass kommt. Kann man doch sagen, du bist als Individuum dazu angehalten, deine Resilienz zu steigern, was die Entpolitisierung der Verhältnisse fördert und die Privatisierung der gesellschaftlichen Risiken. Dem steht die soziale Resilienz entgegen, die drei Dimensionen hat. Erstens, die Fähigkeit sozialer Akteure zur Bewältigung von Krisen. Zweitens, das Vermögen aus vergangenen Erfahrungen zu lernen und sich an zukünftige Entwicklungen anzupassen. Drittens, die Befähigung zur sozialen und ökologischen Transformation, welche das individuelle Wohlergehen fördern und einer nachhaltigen gesellschaftlichen Stärkung im Umgang mit zukünftigen Krisen dienlich sind. Das Konzept von sozialer Resilienz erkennt Unsicherheit, Veränderung und Krise nicht als außergewöhnlich, sondern eher als normal an und betont die Einbettung der sozialen Akteure in ihre zeitliche, örtliche und spezifisch ökologische, soziale und institutionelle Umwelt. Soziales Lernen, partizipative Entscheidungsfindung und Prozesse von kollektiver Transformation werden als zentrale Aspekte sozialer Resilienz gesehen. Wesentlich für die Stärkung bzw. Erhaltung der Widerstandskraft, eben der Resilienz, sind entsprechende Grundeinsichten. Davon gibt es 20. Erstens, alles startet klein. Das heißt, es fällt nicht eine weltumspannende Veränderung vom Himmel, denn es baut sich erst auf im Laufe der Zeit. Und das muss man durchhalten können. Zweitens, soziale Veränderung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und genauso wie bei einem Marathon gilt es, die Kräfte einzuteilen und nicht auf den ersten 100 Metern zu verbrauchen. Drittens, Niederlagen sind Teil unseres Weges. Wir werden nicht vom Erfolg zu Erfolg wanken, sondern es wird Niederlagen, Rückschritte und frustrierende Momente geben. Deshalb gilt es, das Gesamtziel nicht aus den Augen zu lassen. In unserem Fall eine gerechte Welt, in der jedes Lebewesen in Freiheit leben kann. Viertens. Akteure, die sich für den systematischen Wandel einsetzen, werden diskreditiert. Natürlich sind die Kräfte der Beharrung bestrebt, den Status quo beizubehalten. Je beharrlicher wir in unserem Aktivismus sind, desto mehr Anfeindungen sehen wir uns ausgesetzt, zumal wenn sich Menschen tatsächlich einer Veränderung zuwenden. Dann wird es für die Kräfte der Beharrung gefährlich und Gefahr, sobald sie ernst zu nehmen ist, wird bekämpft. Eigentlich muss man sagen, dass es ein gutes Zeichen ist, unter Anführungszeichen, denn daran merkt man, dass die Bewegung ernst genommen wird und auch das Potenzial hat, Veränderungen zu bewirken. Fünftens, ethisches Konsumieren reicht nicht, sondern es bedarf des Widerstands. Es ist natürlich nett und wird auch immer wieder propagiert, gerade in unserer Gesellschaft, dass jede und jeder nur einen Teil beitragen muss und schon ist alles gut. Diese Art der Verhaftung des Individuums führt dazu, dass dieses, was auch gewollt ist, immer nur verzweifelt nach der Selbstperfektion schielt oder bestrebt ist, sich selbst zu kasteien oder es ganz bleiben lässt. Dabei bleiben die eigentlich großen Akteure unbehelligt. Deshalb stehen wir vor großen Tierfabriken oder Schlachthäusern, um zu zeigen, wo das Problem wirklich liegt. Sechstens, dann brich Das Gesetz. Wir haben alle gelernt, und das ist auch gut so, dass Gesetze zu achten sind. Und im normalen Zusammenleben hat das auch gewisse Vorteile. Zum Beispiel nicht damit rechnen zu müssen, überfallen zu werden. Aber wo Unrecht geschieht und dieses vom Gesetz gedeckt wird, dann ist das Gesetz selbst Unrecht und muss geändert werden. Siebtens. Wir müssen nicht alle Menschen auf einmal überzeugen. Das legt einen enormen Druck auf uns und lässt uns in eine Depression oder ein Burnout rutschen. Deshalb ist es notwendig, sich auf Menschen zu konzentrieren, die empfänglich sind für unsere Botschaft. Achtens. Kommunikation ist der Schlüssel. Es ist wichtig, sich miteinander auszutauschen, einen Raum zu haben, in dem man sich verstanden fühlt und auch Rückmeldung bekommt, wie man mit diffizilen Situationen umgehen kann, um dann gestärkt daraus hervorzugehen und die eigentliche Arbeit tun zu können. Neuntens. Soziale Veränderung braucht eine soziale Basis. Soziale Veränderung ist keine Ein-Mensch-Veranstaltung, sondern geschieht aus einem Zusammenwirken vieler verschiedener, aber in der Grundausrichtung einiger Personen, der sozialen Basis, ein Miteinander, das stärkt und auf die man sich verlassen kann. Zehntens. Soziale Veränderung braucht Kristallisationsorte. Es hat nicht viel Sinn, sich in Einzelpersonen zu verlieren, sondern Orte zu bieten, an denen größere Gruppen zusammenkommen, um ein Miteinander zu schaffen, das auch die entsprechenden Möglichkeiten hat, um tatsächlich Veränderungen herbeizuführen. Elftens. Wir brauchen mehr AlltagsheldInnen. Es geht um die Vorbildwirkung, die Konsequenz und die Empathie von Menschen, die zeigen, wie Widerstand im Alltag möglich und lebbar ist. Zwölftens. Veränderung inspirieren durch positive Vorteile. Sich an Menschen, die sich bewährt haben, zu orientieren, stärkt die Gewissheit, dass ich das auch schaffen kann. 13. Trennung von Person und Funktion. Die Personifizierung des Gegners geht einher mit einer Reduzierung der Komplexität und verschleiert das Hauptproblem, dass das System und seine Kulturen, die es unterstützt, das Bewusstsein der Menschen prägen. 14. Horizontale Strukturen und dezentrale Entscheidungsfindung. Gerade in einem Bereich, wo jeder und jede Einzelne mit aller Kraft hinter etwas steht, muss dies auch von allen entschieden werden. Deshalb können Entscheidungen nicht von oben getroffen werden, sondern in Einigkeit. 15. Autonome Organisierung. Die eigene Organisierung hilft, wichtige Aspekte der Unterdrückung sichtbar zu machen und deren Überwindung vorzuleben. 16. Chancen und Gefahren der Institutionalisierung. Es ist die Integrierung zwischen Momentum und Struktur, zwischen schnell und langsam, die nur gelingt, wenn es neben dem Organisationsbewusstsein für die Notwendigkeit von Organisierung auch ein Bewegungsbewusstsein gibt, mit dem die Wertschätzung der Spontanität der Menschen lebendig bleibt. 17. Bewegung ist Freundschaft. Wenn die Organisation komplexer wird und wir nicht herumkommen, arbeitsteilig vorzugehen, dann ist es unabdingbar, einander zu vertrauen, was nur in einem freundschaftlichen Verhältnis möglich ist. 18. Respekt vor der Vielfältigkeit von Widerstand und Verantwortlichkeit. Verschiedene Menschen haben verschiedene Zugänge zum Aktivismus und dementsprechend andere Arten des Widerstandes, was grundsätzlich gut ist und die Bewegung bereichert. 19. Kenne deine soziale Geschichte. Geschichte ist nicht etwas Totes, sondern der Weg, der zum Hier und Jetzt führte. Nur wer dies kennt, ist auch in der Lage, sie fortzuschreiben. Die Geschichte der Basis wird von uns geschrieben, wenn wir es nicht den Herrschenden überlassen. Zwanzigstens. Die Notwendigkeit zu einer emanzipatorischen Vision. Niemals das Endziel aus den Augen verlieren, nur der Weg, der ein sehr langer sein kann und wahrscheinlich auch ist, kann neu definiert werden, je nach konkreter gesellschaftlicher Lage. Daraus ergeben sich individuelle Resilienzstrategien. Ganz wesentlich ist die Selbstfürsorge, das hat nichts mit Genusssucht zu tun, sondern mit der Selbsterhaltung. Die steht auf vier Säulen: materielle Sicherheit, Gesundheit, Beziehungen und Zeit. Oftmals gilt es als unlauter, wenn ich mir was Gutes tue oder einfach mal ausspanne. Denn auch da geht es unseren Mitgeschöpfen schlecht. Das stimmt schon, aber wenn ich meinen Aktivismus auf lange Sicht auslege, ist es wichtig, dabei nicht selbst auf der Strecke zu bleiben. Denn das hilft niemandem. Innehalten, Kräfte sammeln und sich Gutes tun führt dazu, dass ich länger aktiv sein kann. Oftmals zeigt sich, dass nicht fremde Menschen das eigentliche Problem sind, denn wenn ich und meine Überzeugungen von diesen abgelehnt werden, dann kann es mir egal sein. Doch die eigentlichen emotionalen Wunden werden von Menschen geschlagen, denen man nahe steht. Damit sind in erster Linie Familie und enge FreundInnen gemeint. Man muss dabei bedenken, dass diese Menschen einen wahrscheinlich schon lange kennen und plötzlich verändere ich mich. Was nicht so ausgemacht war, sondern die Kontinuität, die bisher gegeben war, unterbricht. Gerade bei so einer tiefgreifenden Veränderung zeigt sich als erst Misstrauen, manchmal auch Abwehr. Gerade was die Eltern betrifft, ist das gut nachvollziehbar. Denn wenn meine Eltern nicht damit aufgezogen haben, dass es, wie wir schon hörten, normal, natürlich und notwendig ist, Fleisch zu essen, und ich sage ihnen plötzlich, nein, das ist gar nicht so, und das fundiert, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich ihnen sage, ihr habt mich völlig falsch aufgezogen. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, dann wurden wir auch über viele Jahre belogen. Nicht nur von den Eltern, sondern zumeist von allen Autoritätspersonen, denen wir unser Vertrauen schenkten. Das schmerzt einen selbst, aber noch mehr kratzt es am Ego, wenn sie merken, sie wurden dabei quasi überführt. Das hat schon Familien zerbrechen lassen, so sehr man sich auch darum bemühte, es nicht geschehen zu lassen. Deshalb ist es wichtig, eine stabile soziale Basis zu finden, Menschen, die einen verstehen und einem zur Seite stehen. Und man muss den Menschen Zeit geben, mit den Veränderungen umzugehen. Die eigene Stabilität zeigt, wie wichtig einem das Anliegen ist, und es ist zu vermuten, dass die Menschen, die sich zunächst ablehnend zeigten, beginnen, Fragen zu stellen. Aktiv bleiben benötigt Achtsamkeit mit sich selbst, Rückzugsorte und Verbündete und ein gemeinsames, klar definiertes und erreichbares Ziel. Was nicht ausschließt, dass man sich auf Etappen einigt, die es leichter machen, sich zu orientieren und auch Erfolgserlebnisse zu haben, die gerade in unserer Bewegung, in der es üblich ist, dass Veränderungen oft über Jahrzehnte geschehen, wichtig sind und das Durchhaltevermögen stärken. Das Endziel kann aber nur eines heißen: Freiheit für alle, also eine Welt voller Love, Peace and Tofu.